Mein Name ist Christian Horchert. Bei Bettwanger ist leider nicht, also ist leider krank, darum halte ich den Vortrag alleine. Am besten fange ich erstmal an, kurz zu erzählen, wie ich persönlich zu Hoststellen gekommen bin. Ich bin seit 98 selbstständig und mache halt vor allem Webanwendungen, vor allem in kulturellen bzw. Small Business Bereichen in Dresden. Also Sachen wie A wie Attack bis was weiß ich, Filmfest Dresden bis hin zu anderen Geschichten. Und irgendwann kam halt der Punkt, dass ich etwa, was ich, 20 Kunden oder so hatte, und dazu 15 verschiedene Provider, weil halt immer andere Anwendungen da waren. Also mal ging es bloß um statische Webseiten, mal ging es um viel Traffic und was weiß ich. Also es war halt auch einfach kein Zustand, habe mir überlegt, das selber zu machen. Habe dann aber schnell gemerkt, dass das alles doch viel komplizierter ist, als ich mir gedacht habe. Also vor allem die ganzen DNS-Geschichten und was weiß ich. Und bin dann durch einen befreundeten Redakteur der Kontraste auf Hoststeering gestoßen, weil der halt einen Artikel geschrieben hat über Genossenschaften in Deutschland und eben was es für Genossenschaften überhaupt gibt und so weiter, und ist dann eben dabei über Hoststellen gestolpert, und wie gesagt, da bin ich also dazu gekommen und bin jetzt ungefähr anderthalb Jahre dabei und bin auch ganz froh, dass das alles so gelaufen ist. Also gut, der Vortrag ist aufgeteilt in vier Teile, und zwar ich will kurz die Idee erläutern und wie das alles angefangen hat, dann wie es realisiert ist, was für Technik dahinter steht und welche Möglichkeiten existieren. Jetzt fangen wir mal an. Also begonnen hat das Ganze 1999 mit der Gründung der IGSK. Das war damals die Interessengemeinschaft der Strato-Kunden. Das war damals die Zeit der Ausfälle, wo also tagelang, wochenlang nur Probleme gab und ein Teil der Leute, die bei Strato gehostet haben, einfach die Schnauze voll hatten und gesagt haben, sie wollen das irgendwie selber probieren. Daraus ist das Projekt Host 7 entstanden, wo aber schon nach zwei Monaten es eine Abspaltung gab, weil die Diskussion Open Source, nicht Open Source, beziehungsweise wie offen man die Kommunikationsplattform hält. Daraufhin wurde im Dezember, fand die Gründungsveranstaltung statt, und ja genau, im Januar darauf die erste virtuelle Mitgliederversammlung. Ich erkläre nachher doch ein bisschen genauer, was es mit dieser virtuellen Mitgliederversammlung auf sich hat. Ja, dann am 8. Oktober 2001 wurde die Hoststellen EG als Genossenschaft eingetragen. Dann, zu der Zeit wurde noch viel in Staaten gehostet, weil das war zu dem damaligen Zeitpunkt, waren die Konditionen einfach irgendwie besser. Bis im Januar 2002 es nacheinander physische Probleme gab, also irgendwie RAID abgeraucht und dann irgendwie der Ersatzrechner, der kam, der hat dann nur noch drei Tage gehalten, das ist auch wieder abgeraucht, und deswegen fing es da halt an, da wurde ich halt umgeguckt nach anderen Standorten, und ein Partner, der gefunden wurde, war die ISPEG in Berlin, also auch eine Genossenschaft, die sich spezialisiert auf das Anmieten von Plätzen in Rechenzentren, beziehungsweise auch die entsprechende Hardware dazu bietet und so weiter. Und es gibt also eine gegenseitige Mitgliedschaft dieser beiden Genossenschaften untereinander. Der letzte Eintrag auf dieser Liste hier ist der öffentliche Monitor. Also seitdem wir diesen Umzug haben, sind halt auch signifikant unsere Erreichbarkeiten gestiegen. Und dadurch, dass wir mittlerweile sechs Rechner haben, macht natürlich den Monitor ziemlich gut. Also da kann man auch ganz gut sehen, was da eigentlich an Rechnern existiert, was die machen, was die für Dienste haben und so weiter. So. Also was steckt dahinter? an Idee? Also die Idee grundsätzlich ist zu sagen, kostendeckende Nutzungsentgelte. Das meint, viele Provider bieten ja an, sowas wie 250 Gigabyte Traffic, so und so viel Plattenplatz und so weiter. Und meistens das Mischkalkulation. Das heißt, sie hoffen, dass jemand eigentlich nicht so viel benutzt, sondern viel weniger. Und durch diese Mischkalkulation kann man auch relativ gute Preise machen. Aber es ist eigentlich hat mit Realität oft nichts zu tun. Und wir versuchen, die Kosten so aufzuteilen, dass die da auch tatsächlich bezahlt werden, wo die entstehen, also gerade bei gerade Traffic und gerade Plattenplatz ist ja sowas, beziehungsweise auch CPU-Last. Die zweite Säule ist die Beteiligung am Arbeitsbedarf. Das bedeutet, dass sich also jeder aktiv beteiligen kann. Es muss sich nicht jeder aktiv beteiligen, aber wie gesagt, er kann. Und die Aktiven, die sind natürlich vom Mitgliedsbeitrag befreit. Wenn jemand eben keine Lust hat, sich zu beteiligen, dann kann er auch Hoststellen benutzen, wie jeden anderen Provider letztendlich. Also einfach diese Dienste benutzen und davon partizipieren. Aber wie gesagt, wenn man halt was macht, gibt es entsprechend auch eine Entlohnung. Beziehungsweise seit diesem Jahr wollen wir auch anfangen, die Arbeit zu bezahlen, gerade der Hostmaster für Projekte, die laufen, für neue irgendwie Applikationen, die gemacht werden und so weiter. Das ist ja doch eine ganze Menge Arbeit, die da so entsteht. Die dritte Säule ist die Beteiligung am Kapitalbedarf. Das heißt, da Hostsharing ja seinen Kunden selber gehört, anders als ja nicht einfach eine Leistung miete, ist es so, dass bei Eintritt in die Genossenschaft ist ein Betrag fällig, der sozusagen als Geschäftsanteil in die Genossenschaft fließt und Geld da ist, um halt neue Hardware zu besorgen, neue Sachen zu machen und so weiter. Der Geschäftsanteil, also ein Geschäftsanteil ist im Moment 64 Euro. Und was natürlich, was ich hier auch rausgenommen habe, ist als Grafik. Also eine ganz wichtige Sache bei uns ist natürlich die Möglichkeit, offen zu kommunizieren über die Sachen, die auftauchen. Also Probleme, wenn man feststellt, irgendwas klappt nicht, beziehungsweise Sachen laufen nicht so, wie man sich das vorstellt. Oder eben einfach, wenn es Fragen gibt, wie man welche Sachen am besten implementiert, beziehungsweise mit welchen Werkzeugen man am besten die Probleme löst, beziehungsweise wenn es um neue Features geht oder die Frage ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll und so weiter. Und da gibt es da öffentliche Mailinglisten, die, soweit ich das gesehen habe, ungefähr um den Faktor 4 die Menge der Genossen überschreitet. Also man merkt auch ziemlich häufig, dass Leute im Chat oder so sind, die sagen, dass sie diese Mailinglisten einfach auch als Möglichkeit sehen, viel über das Hosting an sich zu erfahren. Also gerade, was weiß ich, DNS-Geschichten oder wie man virtuelle Server konfiguriert und so weiter. Das ist im Moment das, was bei uns ist. Also sind 108 Mitglieder, 149 Webhosting-Pakete. Zu den Paketen erzähle ich nachher noch mal was. Dann 1314 Domains, dazu noch die Reseller-Domains auf anderen Hosts. Dann 11 Föhneinheiten, also 6 Server. Und die 600.000 Requests beziehen sich auf Web, also auf reinen Web. Da gibt es natürlich auch noch andere. Die Datenverfügbarkeit, das ist also seitdem wir Standby-Server haben, hat sich die halt auch noch mal erhöht. Ich sage nachher noch, also oder zeige nachher noch mal, wie das eigentlich aufgeteilt ist, die ganze Hardware-Geschichte. Und im Moment ist ein Nettoumsatz von 4.047,20 Euro. Also das ist jetzt im, sozusagen der Januar. Dazu, ich glaube, jetzt kommt jetzt gleich als erstes, genau, nämlich die, wie sich das eigentlich entwickelt hat, in den letzten, das ist nämlich ganz interessant, finde ich, dass die, also man sieht hier ganz gut, dass die Einnahmen ein bisschen immer rot runter, also das heißt, es gibt immer mal Sachen, wo man für einen Monat, was ich, Traffic braucht. Also bei mir öfter mal so, dass ich irgendwie Sachen habe, wo es um Broadcast geht oder um, also ich hatte zum Beispiel so ein Spiel mal entwickelt, so ein Flash-Spiel, wo man Züge besprühen kann. Und das ist dann eben kurzzeitig, also gibt es dann halt Schwankungen, wenn Leute irgendwelche Projekte machen, die, also wo halt irgendwie besondere Sachen nötig sind. Und was halt auch ganz gut zu sehen ist, dass die Einnahmen eigentlich schon überproportional steigen zu dem, wie die Gesamtentwicklung ist von dem Ding, also von der Mitgliederzahl her. Dann nochmal kurz hier, wie sich das aufteilt, also diese, wie die, also was für Kosten entstehen. Also der größte Anteil natürlich Servermiete, Space und Traffic und so weiter. Dann der andere Teil ist der Domain-Einkauf. Also da wir noch nicht Reib- und Denik-Mitglied sind, sind Domains halt relativ teuer. Also sprich, die E-Domains 50 Cent im Monat. Das ist bei der Denik-Mitgliedschaft dann, glaube ich, nur noch 10 oder so. Allerdings muss man dazu halt auch erstmal, ich glaube, 10.000 Euro abdrücken, was natürlich auch nicht gerade wenig ist. Der Verbandsbeitrag, also wie in Deutschland ist ja immer so, also für alles gibt es irgendwelche Verbände und in dem Fall muss man halt im Jahr 1.200 Euro zahlen, darum also kalkulatorisch diese 100 Euro Verbandsbeitrag. Das Sonstige sind halt Büro, Miete und so weiter. Da wir verteilt arbeiten, hält sich das aber an Grenzen. Also wir haben ja kein Büro in dem Sinne, sondern dadurch, dass die Leute sich alle nicht kennen, also oder nicht an demselben Ort arbeiten, sondern sich eigentlich nur über Listen verständigen, beziehungsweise über das IRC oder so, entfallen da halt nicht so hohe Kosten. Und darum ist eigentlich, sind die 850 Euro Überschuss auch eigentlich ganz ordentlich, finde ich. Weil das Wichtige ist ja, dass so ein Konzept sich einfach auch trägt. Was ich noch vergessen habe zu sagen überhaupt, Genossenschaft, also warum haben wir eigentlich eine Genossenschaft, also warum ist das eigentlich eine Genossenschaft? Weil man ja sowas auch vielleicht als Verein machen könnte oder so, aber der Punkt ist, dass das deutsche Vereinsrecht lässt nicht zu, dass man aus dem Vereinszweck seinen Lebensunterhalt verdient, außer wenn man Angestellter des Vereins ist. Eine Genossenschaft bietet diese Möglichkeit, ist also im Prinzip eigentlich ein wirtschaftlicher Verein. Das heißt, es gibt ziemlich hohe Auflagen von den Gesetzen her zu der Prüfung und zu dem, wie Entscheidungen gefällt werden und welche Prüfungen stattfinden müssen, beziehungsweise welche Möglichkeiten die Genossen haben, gegen Entscheidungen vorzugehen, die irgendwie nicht sauber gelaufen sind, aus irgendwelchen Gründen. Und der Vorteil, also gerade wenn man halt mit Open Source Sachen arbeitet, ist ja das, dass man zum einen den Vorteil eines Vereins hat, sprich also relativ zum einen demokratisch sicherlich, zum anderen eben diese offene Kommunikation nutzen kann, aber eben andererseits auch, wenn man denn gerne will, auch tatsächlich damit Geld verdienen kann. Also bei mir ist das so, dass ich davon zum Teil auch lebe mittlerweile und das natürlich auch sehr flexibel mal Sachen machen kann, die Attacke oder so, für die Leute irgendwas machen kann, ohne da jetzt sozusagen besonders hohe Kosten irgendwie oder erstmal irgendwie rum. Oh, ich bin jetzt echt durcheinander geraten gerade. Ich mache einfach mal weiter mit den Entscheidungsstrukturen, okay? Also gut, Würre Grafiken 1. Also die. Es ist ganz schwierig, irgendwie diese Struktur so darzustellen, wie die eigentlich ist, weil einerseits ist es viel komplizierter, als es hier dargestellt ist, andererseits ist es sehr viel einfacher. Also im Alltag sieht das so aus, dass. Also wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen, eine virtuelle Mitgliederversammlung einberufen wird, die dann etwa so aussieht, dass der Vorstand zum Beispiel einen Vorschlag macht, also was es zu beschließen gilt, und die virtuelle Mitgliederversammlung also eine Woche Zeit hat, sich dazu zu äußern und per Mail an den Vorstand bzw. in die Liste seine Meinung kundtut, und am Ende der Zeit der virtuellen Mitgliederversammlung wird der Beschluss verkündet. Beziehungsweise, also eigentlich ist die virtuelle Mitgliederversammlung etwas Vorbereitendes für die eigentliche, also für die Generalversammlung, die eigentlich eben auch die Entscheidungen fällt und die entsprechenden Gremien wählt. Also wie halt hier ganz gut zu sehen ist, hoffe ich mal. Die Generalversammlung, die einmal im Jahr stattfinden muss und den entsprechenden Aufsichtsrat und den Vorstand wählt. Interessiert das eigentlich jemanden mehr, wie das funktioniert, oder soll ich einfach erstmal weitermachen und wir diskutieren darüber? Oder die Meinung, würde ich erstmal weitermachen und im Einzelnen auf Genossenschaft eingehen, wenn da noch Interesse besteht. Im Prinzip ist es eine ganz normale Genossenschaft, ja. Genau. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist halt einfach per Mail, beziehungsweise einer Mailingliste. Und es läuft ja dann so, wie gesagt, dass der Vorstand in die Membersliste eine Beschlussvorlage schickt und jeder Genosse dazu angehalten ist, sich dazu zu äußern. Also er ist nicht verpflichtet, aber er kann. Und also es wird nochmal gesagt, wie lang diese wird der Mitgliederversammlung stattfindet, in der Regel eine Woche bis 10 Tage. Und innerhalb dieser Zeit können die Leute antworten und die Ergebnisse werden dann am Ende dargestellt. Interessant ist noch, dass als Host-Sharing gegründet wurde, oder kurz danach gab es mal ein Treffen des Verbands für Genossenschaftsrecht oder sowas. Und da war Host-Sharing insofern ein Thema, als dass das ja nirgendwo verankert ist gesetzlich. Also es gibt keine, sowas gibt es einfach nicht. Und ein Teil des Genossenschaftsrechts ist insofern modifiziert worden, dass das möglich ist. Und dass also aufgrund dieser Genossenschaft, die das einfach macht sozusagen. Nee, der Weg ist andersrum. Meistens wird erst diskutiert und dann wird abgestimmt. Also sozusagen während der Diskussion findet da keine, also während der Abstimmung oder während der virtuellen Mitgliederversammlung findet in der Regel dann keine Diskussion mehr statt über das Thema, weil darüber vorher lange und breit diskutiert wurde schon. Das ist dann meistens nur noch ein Text, was beschlossen werden soll, die Referenzen, falls es irgendwelche Links zu den entsprechenden Mailinglisten-Einträgen gibt, beziehungsweise Texte oder so, die das nochmal zusammenfassen. Und dann wird eigentlich nur geantwortet auf die Mail.
Ja, mit der Sicherheit auch. Also ich meine, da werden ja
Gute Frage. Also, naja, also eigentlich, es gibt in dem Sinne nur Zugangsbeschränkungen. Sprich, also man kann halt auf die Listen nur über bestimmte Adressen, beziehungsweise auch über Adressen, die bei, also über die Host-Sharing also Mailsysteme laufen. Also meiner Meinung nach gibt es keine richtige Sicherung. Wir sind jetzt dabei, zumindest für die Webgeschichte, OutPAM so umzubauen, dass das auch tatsächlich sauber und sicher funktionieren kann. Genau. Aber also viele Sachen sind halt Treu und Glauben. Das ist halt, also man könnte natürlich auch da eine ganze Menge raufsetzen, aber ich denke halt, dass so wie wir das jetzt machen, ist halt relativ bequem, weil das Problem ist eben oft, umso höher du ein paar Sachen setzt, umso weniger Leute beteiligen sich. Das ist halt das große Problem. Also sieht man eben auch daran, wie viele Leute aktiv sind, wie viele nicht aktiv sind, dass es eben immer wesentlich mehr Leute gibt, die eigentlich sich nicht so richtig beteiligen. Also auch bei den virtuellen Mitgliederversammlungen ist es nicht so, dass da wirklich alle Leute abstimmen, sondern es ist halt nur ein bestimmter Teil. Ich würde jetzt mal weitermachen mit der Technik, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Okay. Also, was macht Host-Sharing eigentlich? So, Grafiken 2. Also, der blaue Teil, das ist der, also ich gehe mal von unten nach oben. Also, das, was Host-Sharing nicht macht, ist IP-Carrier beziehungsweise Betrieb eines Rechenzentrums. Was aber langfristig eben geplant ist, ist Reib- und Dienstmitgliedschaft, weil einfach mal die Preise, die man dann kriegt für Domains, ganz anders sind. Also das ist wirklich noch ein Bruch, also nur noch Pfennige, die man bezahlt. Was wir zurzeit schon machen, beziehungsweise auch mittelfristig selber machen wollen, das sind viele von den Hardware-Sachen, also das Routing, hier USV, PDU soll heißen, also ist eine lustige Abkürzung für Power Distribution Unit, also sind fernschaltbare Steckdosen, Terminal Server, Speichersysteme, die natürlich die ganze Betriebssystem-Setup-Geschichte, die wir auch schon selber machen, und die Server-Software, die selber bereitgestellt wird, und das, was dann darüber gesetzt wird, also diese Communities, Foren, Polls, bisher gibt es halt relativ wenig fertige Sachen. Also das heißt, wenn man irgendwas braucht, muss man sich das eigentlich alles entweder selber bauen, beziehungsweise haben halt einige Mitglieder schon ein paar Lösungen gebaut für Community-Software, beziehungsweise CMS-Sachen, Typo 3 ist so ein Beispiel, wo es jemanden gibt, der einfach das Ding maintaint und da und das also sozusagen sofort angeboten werden kann. Das kann man also einfach out of the box benutzen, sozusagen. Aber einige Sachen sind halt noch nicht so weit. Also kommt halt mit der Zeit noch. Und ganz oben halt die Anwendungen, die die Mitglieder entwickeln. Das sind also ja, verschiedenste Sachen. Also teilweise für Firmen irgendwelche Sachen oder eben. Also was ich jetzt gerade viel mache, sind halt so Blogger-Sachen und so. Ja, wie ist die Technik aufgeteilt? Also im Moment gibt es vier Standorte. Die beiden auf der linken Seite, das sind die Rechenzentren der ISPG in Berlin. Das ist eins Grade Straße, eins also in Neukölln, eins in Moabit. In dem Rechnet im Moabit ist der Hauptserver, das ist das DW Linux, also DW steht für Dynamic Web. Dann, da steht auch ein Testrechner Linux, also beides Debian. Der Terminal Server, unten für den Dump Space FreeBSD. dann in dem Rechenzentrum Geradestraße die entsprechenden Standby-Sachen und dazu ein Backup-Rechner, der also die Daten der, also die, diese grünen Pfeile zeigen die Backups, die alle, ich glaube, 2 Stunden laufen. Genau. Und so, dass also relativ schnell bei einem Ausfall, weil wie gesagt, man hat ja gelernt aus den ganzen Ausfällen, die damals passiert sind, relativ schnell wieder den Betrieb weitermachen kann. Also wir haben jetzt, ich glaube, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis man komplett umgeswitcht hat, soweit ich das im Auge habe. Man wartet ja auch mal einen Augenblick, ob das nicht doch wieder irgendwie weitergeht, weil manchmal sind ja irgendwas Routenleck oder wie auch immer. Dann gibt es noch, also da haben wir noch bei Hetzner was angemietet. Ist ja ganz günstig, sozusagen einfach mal so einen Provider zu benutzen, wobei der relativ schlecht irgendwie, also oder eben relativ schlecht erreichbar ist, also oder schlechter als die oder von der ISPG, also liegt bei 90% etwa. Und der zweite Monitor steht zurzeit bei Server for Free, glaube ich. Nee, wobei eigentlich stimmt nicht. Und zwar Server for Free, das ist auch eine Totgeburt, weil das ist irgendwie virtueller Server, Red Hat irgendwas, und das geht aber alles nicht so, wie das irgendwie gedacht ist. Darum ist der Monitor im Moment in so einem Rechenzentrum in Bonn, das ist von einem Mitglied, der das einfach mal bereitstellt, ein Administrator. Und wir werden das also auch sein lassen. Das ist auch, also das bringt überhaupt gar keine Punkte in Düsseldorf. Was setzen wir ein? Also. Was?
Nein, ich meine, wer will schon in Düsseldorf gehostet werden, angesichts der Zensurbestrebungen und
was weiß ich. Nee, das ist ja kein. Da geht es ja nicht so sehr um Hosting als einfach um Monitoring und DNS. Also das heißt.
Das ist ja genau DNS, was zensiert wird.
Okay, gut. Okay. Das ist natürlich. Aber es ist halt nur der zweite DNS, beziehungsweise der dritte. Also. Wo jetzt bei Server for Free? Oder. Gut, warte mal, ich glaube, die sind in Backbone mit 10 Mbit angebunden. Da müsste ich nochmal gucken, wenn sich das wirklich. Warte mal, ich ziehe es mal. Gute Frage. Und zwar. 100 Mbit sind die angebunden. Steht hier in dem. Also ich weiß das nicht so genau, weil ich bin eigentlich nicht so sehr der Techniker. Die Sachen, die angeboten werden, sind halt, die ist halt. Wieso? Was? Naja, also, ja, also, ich will jetzt umsteigen auf Mailman. Also, naja, ich brauche Webarchive. Ich finde das halt ein bisschen besser. Das ist halt alles ein bisschen. Ja, also, Software, die wir benutzen, ist halt, ja, die Standardsoftware letztendlich. Da ist eigentlich auch wenig, was wir modifiziert haben. Ist ja auch eigentlich nicht wirklich nötig. Es gibt aber einige Software, die wir selber gebaut haben. Und zwar natürlich die Einrichtungspakete, die Einrichtungsskripte für die Pakete. Dann ein ziemlich komfortabler Domain-Robot mittlerweile, der also auch eine ganze Menge kann. Dann ein Konfigurationsrobot, wobei das sich zunehmend als problematisch herausstellt, weil das Ding macht tatsächlich Scan von etc/passwd-Dateien in den User-Verzeichnissen, was uns mal irgendwann zu einem Bug geführt hat in Outpam, nämlich dieses, wenn jemand oder wenn so eine Datei geöffnet ist, dann bleibt das System stehen, seltsamerweise. Also es gibt mit einmal, läuft der Roboter nicht mehr. Das ist aber mittlerweile gefixt, aber es war irgendwie ganz lustig, das mal zu sehen, wie, wo so eine Sache auch hängt. Dann natürlich das Backup- und Restore-System ist ein selbstgebautes, so dass man, wenn man halt löscht, mit einem sehr einfachen Befehl die Datei nicht wiederholen kann. Und dann natürlich das Abrechnungssystem, weil so wie wir das machen, da gibt es halt keine Software, das muss man halt selber bauen. Das ist in Java geschrieben und kann halt in Lexware exportieren, beziehungsweise DTOS, also in so eine Bankanwendung wieder importiert werden. Was haben wir hier noch? Genau, also das ist so ein, was für Produkte gibt es, also die diese Form von Paketen hat man irgendwann eingeführt, weil viele Leute haben nicht durchgesehen, wie sie am besten irgendwie sich die Sachen selber zusammenstellen, weil es gibt eine ganze Menge, also sagen wir sicher eigene HTTPD-Conf oder ein Apache mit SSL, beziehungsweise was ich, CVS oder nicht, oder ein anonymen FTP und so weiter. Und dadurch, dass das vielen Leuten zu kompliziert war, hat man angefangen, eben tatsächlich da Pakete draus zu machen, damit, also die halt bestimmte Sachen beinhalten und einfach sagt, okay, also um den Zugang einfach ein Stück zu erleichtern, damit auch Leute, die eben gar nicht so genau wissen, was sie schon machen wollen, einfach mal anfangen können, ohne sich jetzt vorher Gedanken machen zu müssen, was sie denn nun schon genau brauchen. Also das fängt an mit so einem Dynamic Web Paket. Einmal Single Admin, Multi Admin. Also Single Admin heißt ein User, wobei der User sowohl Shell als auch Mail Zugänge hat, verschiedene. Die aber nicht untervermietbar. Dann gibt es diesen Multi Admin Account, da kann man Augenblick, wie war das? Ich glaube 16 oder 32, oh Mann, echt im Kopf. Also das kann man das untervermieten und kann halt entsprechend, da in den Paketen, also können verschiedene User auch verschiedene Sachen machen, beziehungsweise auch die eigenen Domains irgendwie verwalten und so weiter. Dann Dumpspace ist halt gedacht für statische Sachen, billiger Traffic, billige Ablage. Dann reine Nameserver-Pakete, das ist interessant für Leute, die selber Sachen machen und einfach noch einen externen DNS haben wollen. Dann reine Domain-Sachen, das haben wir jetzt gerade angefangen, weil das jetzt doch einige Male, also oder bei einigen Leuten der Fall ist, oder bei vielen Leuten der Fall ist, dass sie einfach Domains registrieren, beziehungsweise einfach nur ein MX brauchen oder so. Beziehungsweise auch, als für Weiterleitung und so weiter. Und Co-Location, das beginnt jetzt gerade da, dass wir da halt vernünftige Angebote machen können. Nochmal, was ich auch vergessen hatte, was ziemlich wichtig ist, und was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt war damals, nämlich dieses, man kann seine Domain, also seine Bind-Einträge selber verwalten. Das heißt, ich kann also für meine Domain, wenn ich DynDNS habe oder wie auch immer, das auf den DynDNS-Namen mappen, beziehungsweise wenn ich irgendwo anders Mail-Server habe, die einbinden und so weiter. Und das kann jeder, der sozusagen eine Domain verwaltet. Also das ist nichts Spezielles und also bedarf auch keiner besonderen Einrichtung. Man muss bloß eh mal diesen Prebind kopieren und die entsprechenden Anpassungen machen. Dann, was beinhaltet so ein Dynamic Web Paket? Also 64 MB Speicher, Gigabyte Traffic, das was vorher auch schon da war, also schon zu sehen war. Was eben optional ist, das sind Sachen wie anonymes FTP, braucht halt eine eigene IP, genauso wie ein virtueller Webserver beziehungsweise eigene HTTPD-Conf, natürlich Shell-Zugang. Was noch? Irgendwas? Ja, der Domain-Robot. Und für alle Sachen gibt es Anleitungen beziehungsweise auch Skripte, also gerade Einrichtung Encartes, da gibt es halt ein Skript, das ist wirklich ganz einfach bei uns mittlerweile. Also da wird halt einfach in die Alias-Datei die nötigen Alias da werden reingetan und funktioniert eigentlich sofort. Okay, weil, Sonderwünsche, das heißt also, was eben auch ganz nett ist, man kann halt eigene Software installieren, sofern sie nicht den Serverbetrieb gefährdet natürlich. Wenn entsprechende Kapazität da ist und das mit dem betreuenden Hostmaster stimmt nur, also wenn man etwas machen will, was wo man auf eigenen Port irgendwas machen will, das ist einfach nur eine Absprachesache eigentlich. Also wir sprechen viel über das IRC auch ab, also einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Eggdrop meinetwegen oder was, der dann läuft und also so eine Sachen gehen halt auch. Also es gibt halt auch Leute, die, also gerade Chatgeschichten und so sind halt bei uns ziemlich angesagt. Hä? Naja, ich meine, da haben immer Leute ein Auge drauf. Das ist halt das Ding. Ja. Naja, aber also wir sind zum einen im Freenode, also das ist also ein sehr, sehr, also für mich einfach das netteste IRC-Netzwerk, was ich kenne, weil da sind halt die ganzen, also viele Open Source Projekte und die Admins da sind echt auch hart. Also sobald irgendwie jemand Blödsinn macht, schmeißt man dann raus. Das finde ich schon ziemlich gut. Also du hast da überhaupt keinen so einen Stress, wie das in anderen Netzwerken ist teilweise. Und ich glaube, wenn man die Sachen sinnvoll konfiguriert, ist ein Eggdrop nicht wirklich so anfällig. Ja? Also, ja, können wir machen. Also, weil ich, also das ist halt mein, so ein bisschen meine Spielwiese gerade. Deswegen bin ich da auch, also habe da auch große Lust, darüber zu diskutieren. Man will halt auch Gateways bauen und so, das ist halt schon interessant. Was haben wir hier noch als letztes? Genau, die Projekte. Das sind halt Sachen, die im Moment laufen. JSP Java Servlets, das ist, der wird gerade auf dem Testrechner probiert, wie man das so machen kann, dass das relativ einfach für Leute nutzbar ist. Dann ActNow ist gedacht, damit man diese normalen virtuellen, die normalen Webserver Sachen komfortabler konfigurieren kann und auch ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten kann, sowas wie, was weiß ich, wenn jemand Streaming braucht oder wie auch immer, dass man dann nicht nur für solche Anwendungen dann schon gleich eine eigene HTTPD-Conf braucht. Dann Projekt WebDRV, damit beschäftige ich mich. Wobei das ein bisschen hängt gerade, weil die einzige Möglichkeit, dass die Daten, die über WebDRV auf dem Server ankommen, dem User gehören, wäre den Apache als Root laufen zu lassen, was aber irgendwie völliger Schwachsinn ist. Darum weiß ich halt noch nicht so richtig, wie das weitergeht. Außerdem muss ich da auch mal gucken, irgendwie in Verbindung mit irgendwie LDAP zu machen, beziehungsweise mit Modout-PAM, dass man nicht nochmal extra User-Datenbanken pflegen muss, sondern eben das gleich auch als, also in normalen Konfigurationen benutzen kann. Dann User-Quota, das ist halt dieses Ding, es gibt ja so eine Rechenstruktur von Paket-Admin über Domain-Admin hin zu normalen, was weiß ich, Mail-Usern und so weiter, dass man halt da den Speicherplatz auch begrenzen kann. Dann virtuelle Server, da ist jetzt das Projekt umgeschwenkt von Jails, weil Jails ist tot, also ich weiß nicht, wer das verfolgt, so der Mensch, der das gemacht hat, gibt auf, weil das nicht funktioniert, so wie er sich das vorstellt. Darum, vServer ist jetzt sozusagen der Punkt, der beziehungsweise User Mode Linux. Dann haben wir ein Projekt LDAP. Da geht es halt darum, dass man die Benutzerdatenbanken besser skalieren kann und auch diesen Config-Robot einfach mal ersetzen kann, weil es eben doch nicht so die günstige Lösung ist eigentlich. Und LDAP halt diese großen Vorteile bietet, wie Replikation und so weiter. Und das ist aber eben erst im Beginn. Dann unten Modout PAM, das ist da gibt's halt einige wirklich schräge Bugs in dem Modul. Das ist halt nicht wirklich sauber einsetzbar im Moment für das, was wir brauchen. Und da hat halt jemand einen Patch gemacht und der wird jetzt ausgiebig getestet, ob das wirklich so, also genau das macht, was es vorgibt zu tun. Und dazu gibt es halt noch so Sachen, also hier von Projekten wie unser IRC-Projekt halt oder ja. Und da ist es so, zum Teil werden die Sachen auf diesem einen Testrechner, den wir speziell haben, gemacht, weil der Testrechner bietet sozusagen das Environment, was auf den Produktionsservern auch ist, ein bisschen abgespeckt, aber damit man unter realen Bedingungen testen kann. Aber viele Projekte laufen auch komplett ganz woanders. Also bei Leuten, die halt irgendwie Rechner bereitstellen, beziehungsweise irgendwie, also ich mache viel, also mein WebDAV-Projekt mache ich viel auf OS 10. Erstmal, also weil das sich dann ja irgendwie nicht mehr unterscheidet. Und beziehungsweise in irgendwelchen speziellen Paketen, die dann irgendwie man auf dem Produktionsserver hat. Ja, wie kann man sich beteiligen? Also entweder als Supporter für spezielle Features, also in dem, also bei uns gibt es so Sachen, für die, also wie PHP-Mail-Admin oder DB-Admin oder Sachen, die halt, ja, Webmail ist ein Thema, wo also auch ja, doch ordentlich Support zu leisten ist teilweise, beziehungsweise auch eine ganze Menge Anpassungen zu machen sind. Dann natürlich als Webmaster, als Hostmaster, und wie gesagt, das sind zum Teil Sachen, die also auch bezahlt werden. Dann als Projektleiter, hier gleich mal zwei Beispiele, die was so zukünftige Geschichten sind. Als Pressesprecher, den habe ich noch gar nicht gesehen, den habe ich nämlich auch gar nicht gemacht. aber sowas brauchen wir über kurz oder lang ganz sicher sowieso. Und natürlich, also wie man sich auch aktiv beteiligen kann über die Mailinglisten, weil da wird ja eben viel diskutiert über Ideen, also auch darüber, was kann man noch machen, was ist sinnvoll, was läuft vielleicht ein bisschen daneben und könnte einfach anders funktionieren oder wo hat man Sachen gesehen und sagt, das wäre doch was für uns. Wobei, wie gesagt, bei den Sachen, da wird also zum Teil die Arbeit vergütet, beziehungsweise also auf jeden Fall der Beitrag. Also die Aktiven sind beitragsfrei. Ja, da bin ich jetzt auch durch damit. Also wo gibt es weitere Infos? Eben auf der Webseite. Dann über info@hostsharing.net. Dann News, also News ist bei, also der News-Server bei uns ist eigentlich im Prinzip die gespiegelte Mailingliste. Bloß halt über den News-Server zu erreichen. Dann im IRC und ja, im Freenode, Channel Hostsharing und über den Webchat. Ja, und da kann man also noch weitere Fragen stellen, beziehungsweise noch Fragen an mich jetzt oder hinterher. Also erstmal man muss ja gar nicht unbedingt Mitglied sein, um mitmachen zu können. Das habe ich auch zum Anfang nicht gesagt. Das war vielleicht und zwar also dadurch, dass es jetzt einen Reseller gibt, die also sozusagen ihre Dienstleistung anbieten, beziehungsweise also du ja auch über ein Mitglied einfach einen Account bekommen kannst, dich umschauen kannst und sagen kannst, okay, irgendwie kann ich was anfangen. Das geht so weit, dass sogar auch Leute Hostmaster-Accounts haben auf diesen Testrechnern, die eigentlich gar nicht Mitglied sind. Also gerade die Leute, die dieses Apache, diese Tomcat-Sache machen, sind halt eigentlich nur Leute, die bei ihrem Reseller Kunden sind, aber halt OpenCMS brauchen. Wie wäre deine Frage nochmal genau?
Was da konkrete Vorteile raus hat, außer dass man jetzt Arbeit reinstecken kann, geht bei der Webspace.
Wenn du nicht selber Mitglied wirst, dann hängt es ja von der Person ab, in dessen Paket du bist. Also ich habe halt eine ganze Menge gesponserte Pakete, weil ich halt großen Spaß daran habe, Leute an sowas ranzuführen. Beziehungsweise auch einige von den Leuten, die mal ein Paket bei mir hatten, dann Mitglied geworden sind, weil die gesagt haben, okay, das ist genau das, was ich brauche. Beziehungsweise die dann gesagt haben, okay, es war nett, sozusagen bei dir hier so ein Ding zu haben, aber ich will viel mehr, ich brauche irgendwie was anderes. Und selbst da muss man nicht Mitglied werden, also man kann auch ein ganzes Paket kriegen als Nicht-Mitglied, wenn ein Mitglied dafür den Kopf hinhält letztendlich. Ja. Also da gibt's, also das ist halt ziemlich flexibel, das ist auch der Grund, warum ich dann eben mich auch dafür entschieden habe. Es ist halt sehr flexibel, ja. Sonst hat man immer das Problem, man muss sich immer entscheiden für irgendwas, und wenn man eben irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt eh ein Feature mehr, dann hat man meistens gleich irgendwie, kostet 100 Euro mehr im Monat oder so. Ja. Nur weil man eben eine Sache damit nie abdecken kann. Das ist halt bei uns ein bisschen anders. So. Noch Fragen? Das sind, okay, das habe ich hier mal extra raus. Das sind richtige, das sind keine virtuellen, also das sind keine V-Server, sondern das ist ein richtiges System. Pentium 3 Tualatin, 1,2 Gigahertz. Also so meinst du das Hardware, richtig? Naja, das ist sozusagen, also ich sage es ja meine Sicht. Ja. Also es gibt Leute, die betrachten Hostsharing komplett anders als ich. Also ich mache damit sehr professionelle Sachen teilweise, also mache aber damit auch eine ganze Menge Sachen, die einfach Spaß sind, weil ich habe Spaß daran. Also und vor allem ich lerne halt dabei viel, also ich habe ja kein Studium gemacht, sprich ich bin also kein Informatiker, sondern ich bin Herr Autodidakt, und darum ist das für mich einfach auch die einzige Möglichkeit gewesen, mal hinter die Kulissen zu schauen letztendlich. Ja. Es gibt Leute, für die ist das was, es gibt Leute, für die ist das halt nichts, klar. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen einfach nicht auf den Shared Host. Ja. Wie was? Wobei da sogar der Vorteil ist, genau, und das ist halt genau, genau, und also ich meine, der große Vorteil ist ja eben genau, dass man auch also darüber diskutiert mit Leuten, beziehungsweise sagt, ey, hallo, hier passiert gerade irgendwas, was ist das? Und was eben bei den anderen, also bei so großen Providern eben nicht der Fall ist. Wie gesagt, ich habe halt meine Erfahrung gemacht mit den Leuten, weil ich habe halt wirklich 15 verschiedene Provider gehabt. Das ist irgendwie einfach irrsinnig, wenn du da dann so mitkriegst, wie dann auch eben deine Kommunikation läuft. Also wenn du irgendwas wissen willst, warum geht das nicht? Und dann hast du halt irgendwelche Leute am Telefon oder so, die im Callcenter, die haben einfach absolut keinen Plan. Ja? Und ja, klar, aber das ist halt, ja, also finde ich halt. Nee, klar, logisch. Also es gibt auch gute Beispiele von professionellen Providern. So ist es ja nun nicht. Aber wie gesagt, diese Form von Diskussion war für mich eben auch relativ neu, muss ich mal sagen. Weil wie gesagt, bei den anderen Providern kannte ich sowas eben gar nicht. Also da neben dem, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, wer auf den Rechnern noch irgendwie ist oder so, oder mir das auch ein bisschen egal war, ist es halt in dem Fall so, dass ich tierisch viel mitgekriegt habe. Also ich habe wirklich mehr über das Web und über die ganzen Technologien gelernt, als in den ganzen Jahren davor. Ja. Also ich mache das wirklich schon lange. Ja.
Kann man das vielleicht als Schlusswort zum Schluss?
Ja, alles klar.
Und für eine Diskussion, denke ich mal, ist auch irgendwie noch zu erreichen.
Ich habe hier auch noch ein paar Broschüren, falls jemand irgendwie Interesse hat. Kann ich machen, ja.